ARD.
Gerade in dem Gebiet, wo wir den etwas höheren Wasserstress haben, wäre das so etwa 30% dessen, was der Wasserversorger derzeit fördert, pro Jahr könnten wir damit substituieren. Allerdings muss ich einschränkend sagen, wir haben Langzeitmessreihen ausgewertet seit 1970 der Fließgewässer. Und ich sage immer schon so schön, die fetten Jahre sind vorbei.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Deutschland hat eine Wüste und sie liegt im südlichen Brandenburg. So drastisch beschreiben mittlerweile einige Fachleute die Trockenheit in der Region. Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen. Dass Brandenburg trocken ist und immer weiter vertrocknet, das ist seit längerem bekannt. So auch die Ursachen, heiße Sommer, sinkende Pegelstände, zu geringe Niederschläge, um nur einige zu nennen. Ändern lässt sich das auf die Schnelle wohl kaum. Im Gegenteil, durch den Klimawandel werden Wetterextreme laut Expertinnen noch zunehmen. Es heißt also, sich wappnen gegen die Trockenheit für die Zukunft. Aber wie? Genau dieser Frage gehen derzeit Forschungsteams im Projekt Spreewasser N nach. Eines dieser Teams leitet die Hydrogeologin Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin. Heute ist sie zu Gast in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Frau Engelhardt, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Engelhardt, würden Sie den Süden Brandenburgs auch als Wüste Deutschlands bezeichnen?
Ja, naja, ich würde nicht ganz so weit gehen. Wir sind ja hier trotz allem noch im humiden Klima. Aber tatsächlich sind wir in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Und wir sehen eben schon die Auswirkungen des Klimawandels, der Wasser, auch Übernutzung in der Region deutlich abgebildet.
Und ist da eine bestimmte Region besonders betroffen?
Ja, also es ist so, dass der Südosten Brandenburgs, also wenn wir quasi so ab dem Müggelsee beginnen und dann Richtung Lausitz hinuntergehen, besonders stark in der Region von Trockenheit charakterisiert ist.
Und kann man sagen, warum es genau diese Region ist, die so betroffen
ist? Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Komponenten. Zum einen haben wir eben wirklich in der Region für Deutschland relativ niedrige Niederschläge. Wir haben tatsächlich schon die Effekte des kontinentalen Klimas ausgebildet. Also wir haben dann wiederum lange, trockene Sommerperioden. Und gleichzeitig haben wir eben relativ schlecht durchlässige Böden. Also wir haben viele Gebiete, wo selbst wenn es regnet, der Niederschlag entweder im Sommer verdunstet oder oberflächennah abfließt, sodass es gar nicht mehr den Grundwasserleiter erreicht.
Also das heißt, es muss irgendwas unternommen werden, beziehungsweise was heißt es denn, wenn nichts unternommen werden würde? Wie sieht die Zukunft dann aus?
Das würde bedeuten, dass wir voraussichtlich viele Nutzungen so nicht umsetzen können, gerade auch im Kontext mit dem geplanten Strukturwandel. Und dass sich natürlich unsere Vegetation ändern wird. Also dass viele Baumarten, Vegetationsarten, die eben auch eine entsprechende Feuchte benötigen, einen entsprechenden Niederschlag benötigen, vielleicht einen entsprechenden Zugriff aufs Grundwasser benötigen, dann entsprechend hier nicht mehr so wachsen werden. Das heißt, es würde sich auch das Ökosystem entsprechend verändern.
Und was würde das dann für die Menschen in der Region bedeuten? Komplett neues Leben in einem neuen Klimagebilde?
Genau, also es würde zum einen tatsächlich vielleicht bedeuten, dass wir eben typische Waldstrukturen, die wir kennen, so nicht mehr erleben werden können. Vielleicht würde man dann damit leben müssen, dass bestimmte Seen, die man eben kennt, Stichwort Straußsee zum Beispiel, so wie sie als Freizeitseen nicht mehr waren. Und natürlich, das ist das Relevanteste, die Wasserversorgung, dass letztendlich eben bestimmte Wassernutzer gegebenenfalls, zumindest in vielleicht Sommerperioden, nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden.
An welche Wassernutzer denken Sie da
zum Beispiel? Ja, also wir sprechen da halt von sogenannten Nutzungskonflikten. Das heißt also, wir haben ja ganz viele Wassernutzer. Die Ökologie haben wir eben schon angesprochen. Dann haben wir natürlich die Trinkwasserversorgung. Die wird sicherlich als letzte Schwierigkeiten erlangen, weil sie einfach auch eine entsprechende Priorisierung in unseren Wasserhaushaltsgesetzen hat. Aber dann haben wir natürlich Industrie, wir haben Landwirtschaft, wir haben Tourismus, wir haben die Schifffahrt. Also all diese Bereiche brauchen ja auch Wasser. Und ich gehe davon aus, dass speziell die Sektoren Landwirtschaft und Industrie einen steigenden Wasserbedarf perspektivisch haben werden. Und Na, da wird es wahrscheinlich kluge politische Entscheidungen auch brauchen, wie wir damit umgehen.
Nun gibt es ein groß angelegtes Forschungsprojekt, Spreewasser N heißt es, das N steht für Nachhaltigkeit. Ihre Uni ist daran beteiligt, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Bundesanstalt für Gewässerkunde, die Berliner Wasserbetriebe und viele, viele mehr. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Was genau ist das Ziel des Projekts?
Ja, das Ziel des Projektes ist zum einen für eine Art Pilotregion, das ist das Einzugsgebiet der Unteren Spree. Das heißt eben die Region zwischen Müggelsee und Spreewald exemplarisch zum einen mal zu untersuchen, das heißt also zu quantifizieren, wie viel Wasser haben wir überhaupt. Also es ist in der Tat nicht ganz einfach abzuleiten, wie viel an Ressource überhaupt da ist. Dann,
warum ist das so schwierig?
Ja, sie brauchen da entsprechende Modelle für, die letztendlich ihren Untergrund abbilden, die ganzen physikalischen und chemischen Zusammenhänge entsprechend abbilden. Und das ist tatsächlich so aktuell nicht existent. Mhm. Das ist ein Teil. Der andere Teil betrifft die Ökologie. Das heißt, wir quantifizieren auch den ökologischen Zustand der Spree. Dann haben wir die Oberflächengewässer, die wir abbilden. Also das heißt die Spree als solches, den ganzen Bereich der Grundwasserneubildung. Und wir haben auch noch die atmosphärische Komponente, also wo wir quasi den Bereich zum einen, wo, wie entstehen bestimmte Wetterlagen und wie werden wir auch erwarten, das gilt für alle Modelle, die ich jetzt eben erwähnt habe, wie werden die sich in den nächsten 50 Jahren verändern. Der nächste Teil des Projektes ist, dass wir Managementkonzepte versuchen zu beurteilen. Also sie können mit bestimmten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen arbeiten. Also wir können über Überleitungen nachdenken.
Überleitung heißt?
Also Überleitung heißt, dass wir Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet, diskutiert wird ja aktuell zum Beispiel die Elbe, es wird auch die Oder oder Neiße diskutiert. Das heißt, dass wir Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet in unser Einzugsgebiet transportieren.
Also Wasser klauen sozusagen, sage ich jetzt mal ganz gemein, von Orten, wo mehr Wasser ist.
Genau, das Problem ist, und da sagen Sie es halt auch schon, dass natürlich nicht unbedingt an diesem Ort mehr Wasser zur Verfügung ist. Mhm. Und wenn Sie diesem Ort an einer Stelle Wasser wegnehmen, also zum Beispiel der Elbe, aktuell ist es diskutiert auf Höhe der Sächsischen Schweiz, dass wir dann entsprechend natürlich weiter unterstromen, also zum Beispiel Magdeburg, wo die Elbe dann auch irgendwann ankommt, dann natürlich auch die Konsequenzen sehen. Also das können wir uns anschauen. Wir können uns bestimmte Einstaue, also wenn wir bestimmte mit Wehren, ne, bestimmte Wassereinstaue herstellen, wie wirkt sich das aus? Der Spreewald hat eine ganz relevante Rolle in der Oberflächenwasserbetrachtung, weil er so ein Verdunstungs-Hotspot ist. Das heißt, alles Wasser, was reinkommt, geht eigentlich in die Atmosphäre. Und danach ist die Spree eigentlich so mehr oder weniger erstmal aufgebraucht. Das können wir bewirtschaften. Und dann können wir natürlich den Untergrund selber bewirtschaften. Also das heißt, wir können künstliche Grundwasseranreicherung betreiben, können versuchen, in den oberflächennahen Bereichen Wasser zu speichern. Wir können Renaturierungsmaßnahmen vornehmen. Also auch das schauen wir uns in dem Projekt an. Zum einen, wie effizient ist das? Wie viel Wasser haben wir überhaupt verfügbar noch für solche Maßnahmen? Also Sie müssen auch irgendwo Wasser haben, das Sie überhaupt einspeichern können, ne? Und wie viel können wir damit überhaupt bewirken? Und der letzte Teil des Projektes, das ist halt typisch für die angewandte Forschung, die das BMWF fördert, sind sogenannte Produkte, die wir erstellen. Das heißt, wo wir Nutzern Werkzeuge an die Hand geben, wo sie quasi basierend auf unseren Ergebnissen dann bestimmte Methoden testen können. Also wir entwickeln zum Beispiel eine Speichertoolbox, wo sie genau diese verschiedenen Maßnahmen jetzt als Nutzer, als zum Beispiel obere Wasserbehörde, austesten können, wo könnten sie das, wenn sie bestimmte Wünsche haben, geeignet anwenden. Und wir stellen noch ein letztes Produkt her, das ist die sogenannte kontrollierte Drainage. Die adressiert die Landwirtschaft. Wir haben in der Landwirtschaft ja sehr lange den Trend gehabt, sehr, sehr stark zu entwässern über diese Drainagen, die sie überall um die Äcker oder Felder drumherum sehen. Und die führen natürlich zu einer verstärkten, schnellen Wasserabfluss aus der Landschaft. Mhm. Und genau das wollen wir ja nicht. Und diese sogenannten kontrollierten Drainagen ermöglichen in trockenen Zeiten eine Art Wassereinstau. Da haben wir einen Prototyp entwickelt, den wir eben zusammen mit Landwirten testen.
Also im Endeffekt ist das Ziel des Forschungsprojekts, erstmal zu schauen, was überhaupt da ist. Also dass man einen Überblick hat, dass man ein Modell auch hat, wie die Landschaft überhaupt aussieht. Was man dann damit machen kann, was da ist, wo man Wasser herbekommen kann. Dass man im Endeffekt einen Pool erstellt von Möglichkeiten, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, die da eben klimawandelbedingt trockener ausfallen wird, als sie jetzt ist.
Ja, genau. Also ich meine, ich vergleiche das halt immer mit einem Bankkonto. Ne? Also Sie müssen immer auch erstmal wissen, was Sie auf Ihrem Bankkonto haben, bevor Sie sich entscheiden, was für Sachen Sie sich damit kaufen wollen. Und so ist das natürlich mit dem Wasser auch. Also Sie können nur das Wasser verteilen, was überhaupt da ist.
Frau Engelhardt, bevor wir jetzt auf Ihr Teilprojekt im Spreewasser-N-Forschungsprojekt genauer schauen, vielleicht dann doch nochmal die Grundlagen. Es geht bei Ihnen ja eben vor allem auch ums Grundwasser. Warum ist das so wichtig?
Naja, das Grundwasser ist eben unsere größte Wasserressource. Also das heißt, alles, was Sie sehen, wenn Sie quasi durch die Landschaft fahren, ist nur ein ganz kleiner Bruchteil der wirklichen Wasserressource, die ist unter Ihren Füßen.
Jetzt heißt es, dass seit der Jahrtausendwende der Grundwasserspiegel in einigen Regionen in Brandenburg im Schnitt bis zu 3 Meter gesunken ist. Von Wasserstress ist da die Rede. Ist das alles wegen des Klimawandels?
Ja, es ist zweiteilig zu beantworten. Also speziell diese Gebiete, wenn wir eben an der südlichen Grenze von Berlin sind, also das heißt, wenn wir am Müggelsee sind und dann so nach Osten rübergehen, diese Gebiete haben besonders starke Absenkungen. Also das ist so der Landkreis Oder-Spree, Märkisch-Oderland, das sind die Landkreise, die am stärksten betroffen sind. Die Gründe sind zum einen, wir haben dort tatsächlich auch die Gebiete mit den höchsten Grundwasserentnahmen einerseits. Dann haben wir dort natürlich schon eine gewisse Industrieansiedlung und on top auf diese quasi Wasserentnahmen oder Wasserbedarf, nennen wir das, kommt eben tatsächlich auch ein geringeres Wasserdargebot. Also das heißt, die natürliche Grundwasserneubildungsrate ist eben nicht so hoch, bedingt durch teilweise eben diese undurchlässigen Schichten, die eben quasi als Moränenlandschaft entstanden sind, die oberhalb vom Grundwasserleiter sind. Das heißt, selbst wenn es regnet, dann ist der quasi wie mit so einem Deckel oben abgeschlossen. Das heißt, es kommt erstmal gar nicht rein.
Und ganz kurz nochmal, es entsteht dadurch, dass es entweder regnet und dann aber nicht verdunstet, sondern versickert.
Genau.
Und ankommt im Grundwasserleiter.
Genau, also das ist der Niederschlag, der es schafft, der Verdunstung zu entkommen und auch der Vegetation quasi zu entkommen, dass auch keine Wurzel ihn aufbraucht oder keine Pflanze wieder verdunstet, transferiert. Und dann eben im Grundwasserleiter angekommen ist, genau.
Heiße Sommer, sinkende Pegelstände, zu geringe Niederschläge. Brandenburg gilt jetzt schon als trockenste Region Deutschlands. Durch den Klimawandel wird das nicht besser. Wie sich wappnen gegen die drohende extreme Trockenheit in der Region? Thema heute in den Wissenswerten im rbb24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Hydrogeologin Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin. Frau Engelhardt, schauen wir damit auf Ihre Arbeit im Spreewasser-N-Forschungsprojekt. Ihre Themen sind da Koordination und unterirdische Wasserspeicherung. Jetzt haben Sie das schon ein bisschen erwähnt. Künstliche Grundwasseranreicherung ist auch das Thema. Was muss ich mir da genau vorstellen?
Ja, also die künstliche Grundwasseranreicherung zielt eben genau darauf ab, dass wir eben nicht genug natürliche Grundwasserneubildung haben. Das heißt, wir sagen, wir erhöhen halt die Grundwasserneubildung künstlich, indem wir zusätzlich Überschusswasser in den Untergrund einbringen. Dieses Überschusswasser kann im, sag ich mal, einfachsten Fall Überschusswasser aus einem Starkniederschlag im Herbst-Winter sein. Das kann aber auch, wenn Sie weiterdenken, kann das gereinigtes Klarabwasser sein, also Klarwasser sein, was man grundsätzlich vielleicht auch zur Verfügung hätte einzugeben. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie einen oberflächennahen Grundwasserleiter haben, dann können Sie mit großen Versickerungsbecken arbeiten. Das heißt, Sie sammeln das Wasser oder bringen es von einem Ort mit einer Pipeline zu Ihrem Becken und lassen es einfach der Schwerkraft entsprechend versickern. Das funktioniert aber nur, wenn Sie einen oberflächennahen Grundwasserleiter haben. Oder Sie reichern damit einfach den Landschaftswasserhaushalt an, also die Ökologie, also die freut sich darüber. Wenn Sie jetzt aber einen tiefer liegenden Grundwasserleiter haben, was wir in Brandenburg eben oft haben, kommen Sie mit dieser Methode nicht weiter. Was Sie dann machen müssen, ist, Sie nehmen Brunnen, Infiltrationsbrunnen, mit denen Sie in beliebige Tiefe gehen können, sagen wir 50 Meter. Und dann bringen Sie das mit Schluckbrunnen, da haben Sie eine kleine 4, 5, 6 Schluckbrunnen nebeneinander, bringen Sie das in den Untergrund ein.
Sagen Sie mir kurz Schluckbrunnen.
Das ist ein Infiltrationsbrunnen. Also normalerweise nehmen wir raus, also wir holen das Wasser raus mit einem Förderbrunnen. Und mit einem Schluckbrunnen bringen wir das Wasser in den Untergrund hinein. Also genau das Gegenteilige. Und dann injizieren wir das quasi. Und dann gibt es zwei Optionen. Es gibt einmal die Option, wir holen das quasi ähnlich wie bei der Geothermie am selben Ort, wo wir es infiltriert haben, auch wieder raus. Ja, dann hätten wir quasi vor Ort nur so eine Art Zwischenspeicher, wo wir das da vielleicht ein paar Monate drin haben und holen es wieder raus im Sommer. Die andere Möglichkeit, die wir als attraktiver betrachten, ist, dass Sie das Wasser einige Jahre, vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre, mit der natürlichen Grundwasserbewegung fließen lassen, was Sie eingebracht haben, und dann an einem anderen Ort, also zum Beispiel Ihrem Wasserversorger, Ihrem Landwirt, Ihrer Industrie, wieder mit einem klassischen Förderbrunnen rausholen. Damit ersetzen Sie quasi einen Teil der Förderung von Ihrem hochwertigen, vielleicht schon 50 Jahre altem Grundwasser über dieses künstlich infiltrierte Oberflächenwasser.
Jetzt haben Sie gesagt oder beziehungsweise in Ihrer Forschung herausgefunden, dass eben diese Infiltrationsbrunnen aber eben nicht überall gesetzt werden können. Wo können sie denn gesetzt werden?
Ja, also wir haben eine Machbarkeitsstudie eben für unsere Pilotregionen gemacht. Und wir kommen so darauf, dass so etwa nur so ein Viertel der Region überhaupt geeignet ist für diese Methode. Das ist aber mit den Infiltrationsbecken auch nicht anders. Da haben wir andere Kriterien angesetzt, aber wenn wir jetzt mit dieser tiefen künstlichen Grundwasseranreicherung arbeiten, kommen wir so etwa auf diesen prozentualen Anteil. Naja, und da gibt es halt unterschiedliche Kriterien. Also zum einen wollen Sie natürlich einen Standort haben, wo Sie Wasser irgendwo abzapfen können. Also es müsste nicht zu weit weg von einem natürlichen Fließgewässer sein. Sie brauchen einen Wassernutzer. Also es hilft Ihnen ja nichts, wenn Sie es infiltrieren und dann ist da kein Wasserwerk. Dann bevorzugen wir für diese Methode den Wald, einfach um Nutzungskonflikte mit Landwirtschaft zu vermeiden. Wir haben absolute Ausschlussgebiete wie FFH-Gebiete, wie urbane Gebiete, fällt auch alles weg.
FFH-Gebiete?
Flora, Fauna, Habitat, also Naturschutzgebiete. Dann wollen wir natürlich an Orte gehen, wo unser Grundwasserleiter auch eine gute Mächtigkeit haben. Also es hilft Ihnen ja nichts, wenn der nur so 10 Meter mächtig ist. Das heißt, wir haben über unser Untergrundmodell Gebiete herausfiltern können, wie wir eine sehr gute Mächtigkeit haben. Dann wollen wir an Gebiete, wo der Grundwasserleiter schön durchlässig ist. Das haben wir auch entsprechend über unser Untergrundmodell ableiten können. Und natürlich, weil es kostet einfach, jeder Bohrmeter, wollen wir nicht zu tief gehen müssen. Das heißt, also wir gehen auch an Gebiete, wo unser Grundwasserleiter möglichst oberflächennah, also wo sie vielleicht nur 20, 30 Meter tief bohren müssen, um dahin zu kommen. Und dann sollten natürlich keine Altlasten da sein. Ja, und so kommen sie dann dazu, dass eben viele Gebiete nicht geeignet sind und dass wir diese Flächen haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Viertel der gesamten Fläche. Und
der geeignet ist.
Der geeignet ist, immerhin. Es ist ja ein Viertel. Ne?
Ja.
Und es ist ja auch so, dass wir es im Moment gar nicht machen. Also das heißt, da ist ja schon noch Spielraum zwischen 0 und 25%. Und dann haben wir uns auch angeschaut, sie müssen ja auch Wasser verfügbar haben, das sie infiltrieren können. Das ist ja quasi die nächste Stellschraube. Und wir haben das für die Fließe in der Region ausgerechnet und kommen so nach Standort pro Jahr etwa auf 1,5 bis 4 Millionen Kubikmeter Wasser, was wir in den Untergrund einbringen können.
Um das in Relation zu setzen, wie viel würde man denn davon abdecken, von dieser Differenz, die jetzt eben fehlt zwischen Entnahme und Neubildung des Grundwassers?
Genau, also das kommt eben drauf an. Also gerade in dem Gebiet, wo wir den etwas höheren Wasserstress haben, also Märkisch-Oberland zum Beispiel, wäre das so etwa 30% dessen, was der Wasserversorger derzeit fördert pro Jahr, könnten wir damit substituieren. Allerdings muss ich einschränkend sagen, wir haben Langzeitmessreihen ausgewertet seit 1970 der Fließgewässer. Und ich sage immer schon so schön, die fetten Jahre sind vorbei. Letztendlich die Zeiten, wo wir richtig gut Überschusswasser hatten, die sind durch. Also 1990 hätten wir noch wunderbar abnehmen können. Inzwischen haben wir viele Jahre, wo wir aus den Fließgewässern gar nichts mehr abnehmen können. Also das heißt, wir haben einen sogenannten ökologischen Mindestabfluss, den wir erhalten müssen, eben für Fische, für sonstige Tiere im Fließgewässer, für die Ökologie. und der darf auf keinen Fall unterschritten werden. Und wir haben natürlich auch immer darüber hinaus eine entsprechende Restwassermenge bei unseren Betrachtungen drin gelassen. Das heißt, es wird Jahre geben, da können wir gar nichts abnehmen für diese Methode, außer sie gehen an das Klarwasser ran.
Guter Hinweis, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Wir haben jetzt über Grundwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Wasser, was man eben schon mal genutzt hat? Abwasser kann ja zu Klarwasser gefiltert werden. Von welcher Qualität reden wir denn da?
Also genau, vielleicht zur Definition, Klarwasser ist letztendlich gereinigtes Abwasser. Mhm. Also das, was aus der Kläranlage rauskommt, das ist das Klarwasser. Das ist dann durch seine 3 oder zum Beispiel Ruhleben bald 4 Reinigungsstufen durchgelaufen. Aber natürlich ist das in einer schlechteren Qualität als unser Oberflächengewässer. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, dass viele Oberflächengewässer im Sommer ohne Klarwasser gar keine Wasserführung hätten. Also das heißt, wir sind da schon fast in einem Klarwasserqualitätsbereich. Also da sind dann vielleicht 80% Klarwasser schon drin. Mhm. Naja, und in der Tat würde es voraussichtlich eine gewisse Wasseraufbereitung noch bedürfen, zumindest nach deutschen Vorstellungen. Und dann könnte man dieses Klarwasser entsprechend in den Untergrund einbringen. Auch dieses Klarwasser wäre nur voraussichtlich im Herbst, Winter nutzbar, weil wir eben das Klarwasser auch schon für die Mindestwasserführung in den Fließgewässern brauchen. Das heißt, da können wir es eigentlich gar nicht mehr rausnehmen. Und sowohl die Infiltration von Klarwasser, aber auch die von Oberflächenwasser aus den Flüssen wird derzeit nicht praktiziert und ist auch von der genehmigungsrechtlichen Seite fast eigentlich nicht umsetzbar. Und es gibt auch bei Oberflächenwasser die Forderung einer weiteren Wasseraufbereitung dazwischen.
Andere Länder machen das ja aber anders, ne? Sind die mit der Technologie auch schon weiter, dass sie das besser klären können, das Wasser? Oder woran liegt das, dass sie das? Die haben einfach andere Regeln.
Genau. Also ich glaube, technisch können wir das alles. Also wir könnten auch technisch unser Abwasser bis auf Trinkwasserqualität hochklären. Also da ist nicht so, sage ich mal, das Problem. Das Problem ist halt natürlich, wir sind das hier gewöhnt in Deutschland, dass wir uns quasi in gewisser Weise auch diesen Luxus erlauben können, diese Restriktionen zu haben. Aber natürlich, also wenn ich immer weiter mich in diese Wassermangelsituation begebe, muss ich da gegebenenfalls so den ein oder anderen Zugeständnisse gegebenenfalls machen. Also andere Länder machen das, Frankreich macht es, Spanien macht es, Israel nutzt 90% seines Abwassers wieder, recycelt das. Also da sind ganz andere, sage ich mal, Einstellungen zu dem Thema.
Schauen wir in die Zukunft. Das Forschungsprojekt Spreewasser N läuft noch bis Ende des Jahres. Was passiert denn dann?
Ja, wir würden uns so zum einen wünschen, vielleicht, dass die Produkte gerade mit unserer Speichertoolbox entsprechend auch in den Behörden eine entsprechende Anwendung bekämen und Akzeptanz. Naja, und dann tatsächlich auch mit unseren Standortauswahl, also wo wir jetzt eigentlich hingehen könnten, wie viel Wasser da ist, würden wir uns tatsächlich auch so eine Art Pilotzeit wünschen, also wo man in einer Pilotanlage entsprechend jetzt wirklich die Machbarkeit in einem Realmaßstab testen könnte. Das wäre so unser großer Traum, würde ich sagen.
Wer müsste da jetzt ins Handeln kommen, damit dieser Traum Realität?
Es wäre schon aus meiner Sicht so ein bisschen die Aufgabe der Landesbehörden, auch zu sagen, gut, wenn ich eine Region strukturell nach vorne bringen will, wenn ich neue Industrien ansiedeln will, wenn ich meine Landwirtschaft, meine regionale Landwirtschaft sichern möchte, dann muss ich eben auch die Implementierung solcher Methoden unterstützen. Und ich denke mal, im Land Brandenburg haben wir ja auch die Gelder aus dem Strukturwandel. Also da sehe ich durchaus Handlungsoptionen.
Wenn man das bedenkt, was in Ihrem Projekt gemacht wird, erscheint es einem ja eigentlich ganz logisch. Man guckt, was da ist, man sammelt das, was man hat und man versucht es zu speichern, um es dann später zu entnehmen. Warum wird da nichts draus bisher?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen in Deutschland noch so die Tendenz, dass man glaubt, wenn ich hier jetzt vielleicht so eine kleine Renaturierung mache und hier nochmal so einen kleinen Wasseraufstau, dass es vielleicht dann doch noch wieder wird. Und wenn Sie aber solche Methoden implementieren, naja, da müssen Sie schon inhaltlich mutig sein. Da müssen Sie auch genehmigungsrechtlich ran. Also es braucht auch voraussichtlich eine Ausnahmegenehmigung im Wasserrecht. Und Sie müssen natürlich auch ein bisschen Geld für Infrastruktur in die Hand nehmen. Also das ist eben was anderes als jetzt mal für ein paar hunderttausend Euro vielleicht eine kleine Machbarkeitsstudie oder mal da ein kleines Wehr zu bauen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man im Moment noch hofft, dass man auch mit diesen sehr kleinteiligen Maßnahmen da so durchschippert.
Also der Ernst der Lage muss erst noch erkannt werden.
Ja, ich habe das Gefühl, und wenn wir natürlich dann immer mal wieder einen ganz guten, feuchten Winter haben, dann geht das ja auch so ein bisschen aus dem Bewusstsein zurück. Aber ich habe mir jetzt, wir haben das ganz neu, wir haben Dürreindikatoren fürs Grundwasser. Und das ist eben schon seit einigen Jahren, diese Grundwasserdürre, die ist schon länger da. Und wir sehen eben eine ganz stark zunehmende Tendenz dieser Grundwasserdürre in der Region ausgebildet, die eigentlich ganz klar darauf hinweist, es ist dringend was zu tun.
Frau Engelhardt, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin, ihres Zeichens Hydrogeologin. Sie arbeitet unter anderem an innovativen Technologien zur Grundwasseranreicherung und leitet dazu ein Teilprojekt im groß angelegten Forschungsprojekt Spreewasser N. N steht hier für nachhaltig. Großes Ziel hier, Maßnahmen zu erforschen und Strategien zu entwickeln, um die Region gegen extreme Trockenheit zu wappnen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.